Die folgende Sendung wird unterstützt von der Eberhard-Schulz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.
Sie hören in der kommenden Stunde den zweiten Teil der zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte vom 4. Dezember im NS-Dokumentationszentrum. Titel: Menschenrechte München, Quo Vadis? Nach den Vorträgen von Helga Riedel, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, und Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien, gab es eine Podiumsdiskussion. Neben den beiden Rednerinnen war auch Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum und dem Arbeitskreis Münchner Tage der Menschenrechte auf der Bühne. Es ging bei der Veranstaltung insgesamt zum einen darum, wie die Erinnerung an die NS-Zeit mit der Arbeit für Menschenrechte in Zusammenhang gebracht werden kann. Und es ging auch um die Frage, welche Schritte braucht es, damit München eine Menschenrechtsstadt wird.
Ich begrüße nochmal ganz herzlich Frau Asadi und Frau Riedel auf der Bühne und ich begrüße nun auch Herrn Kai Schäfer auf der Bühne, der geschäftsführende Referent des Nord-Süd-Forums ist, aber hier heute sprechen wird für das Aktionsbündnis Münchner Tage der Menschenrechte bzw. die Arbeitsgruppe. Wir möchten jetzt ins Gespräch kommen. Ich würde vorschlagen, Kai, ich fange vielleicht einfach mal bei dir an. Du hast jetzt gehört, wir hatten ein Grußwort der Stadt München, wir hatten zwei Vorträge aus anderen Menschenrechtsstädten. Mich würde interessieren einerseits, was denn die Arbeitsgruppe Münchner, der Arbeitskreis Münchner Tage der Menschenrechte fordert und andererseits auch, wie du darauf reagierst. Wir haben ja jetzt viel von Schönheitsfehlern gehört, aber auch von Dingen, die schon umgesetzt werden. Was ist da eure Position?
Also ich würde vielleicht sozusagen mit dem zweiten anfangen, was du jetzt gesagt hast, was ist der Arbeitskreis, oder die Frage ist auch nach dem, was wir jetzt gehört haben von Wien, von Nürnberg, will ich auch sowas, will ich auch haben, das wäre jetzt so die spontane Reaktion. Ja. Genau, aber auf der anderen Seite steht München halt auch nicht sozusagen, also auch in München passiert was und München ist nicht, hier gibt es nicht nichts. Also es gibt hier durchaus viel, es gibt zuerst die ganzen Gruppen und das möchte ich jetzt einfach auch nochmal sagen und würdigen, die ganzen Gruppen, die sich eben nicht nur dieses oder letztes Jahr, sondern schon teilweise seit Jahrzehnten für Menschenrechte in München einsetzen.
Ich finde, an der Stelle dürfen wir auch mal kurz unterbrechen, das ist ein Applaus.
Also es ist einfach wichtig, das zu sagen, dass es diese Arbeit schon seit Jahrzehnten gibt, dass sie aber halt auf der anderen Seite relativ wenig sichtbar ist. Das ist eben dann auch quasi das, was vielleicht München da so ein bisschen auszeichnet. Deswegen haben wir dann eben in Kooperation vom Arbeitskreis mit vielen anderen uns überlegt, wie können wir da mehr Sichtbarkeit schaffen. Es gibt die Nacht der Umwelt, es gibt Streetlife, es gibt den Klimaherbst, alles Themen, die so mehr auch in den ökologischen sehr wichtigen Bereich sind, aber es gibt nichts zum Sozialen, zu den Menschenrechten. Und da war dann eben die Idee, so ein gemeinsames Format, sich nicht das Rad neu erfinden, Klimaherbst funktioniert ja gut, warum nicht was Ähnliches, aber zum Thema Menschenrechte. Und das ist eben dann der Münchner Tag der Menschenrechte letztes Jahr geworden. Dieses Jahr ist es schon ein Aktionszeitraum, 10 Tage, Münchner Tage der Menschenrechte. Also das gibt es jetzt, letztes und dieses Jahr. Aber auch da, auf der anderen Seite, ist es unsicher, ob wir dieses nächstes Jahr wieder haben können. Dieses Jahr war es durch das BMZ, durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu einem großen Teil finanziert, zu einem Viertel auch durchs Kulturreferat. Das Kulturreferat haben wir schon gehört, nach Möglichkeit wird das weiter unterstützen, aber das ist nicht genug. Und vom BMZ gibt es nächstes Jahr kein Geld. Also da ist die Frage, wie lässt sich das nächstes Jahr auch fortführen.
Das hat Herr Biebel ja schon ganz viel aufgezählt, was hier schon geschieht zum Thema Menschenrechtsarbeit. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, warum denn dieser Titel? Ist der denn noch notwendig? Also in welche Richtung wollen wir uns da bewegen?
Also für mich macht schon auch der Name den Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob das Ding heißt Leitlinie für Inklusion oder Menschenrecht auf Teilhabe. Es ist einfach ein Unterschied, ob es ein von oben sozusagen im Prinzip von oben gebilligtes Moment ist, also wir kümmern uns darum, um Inklusion, oder ob ich mich auf einen Rechtsbegriff beziehe, indem ich ganz klar sage, es gibt dieses Menschenrecht auf Teilhabe und Menschen, die quasi diese Teilhabe nicht haben, die werden Rechte verletzt. Es hat eine andere Qualität. Und Applaus Genau, und was eben, wenn der Herr Biebel das so gesagt hat, was für mich da eben auch schon ein bisschen sichtbar wird und wurde, es ist schade, dass er gegangen ist, aber die Frage quasi schon auch des Labels. Also wir sind sehr froh, dass der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft für die Münchner Tage der Menschenrechte übernommen hat in 2017. Das hat uns auch viele Toren und Türen geöffnet. Auch das Büro des Oberbürgermeisters hat sich wirklich sehr bemüht. Trotzdem haben wir heute kein Grußwort des Oberbürgermeisters. Das zugesagte Grußwort wurde abgesagt wegen einer wichtigen Veranstaltung. Da frage ich mich, ist unsere nicht wichtig? Gut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht will ich noch mal, um diese Spannbreite oder diese Ambivalenz in München vielleicht wirklich nur noch in Stichworten aufzuzeigen, und dann will ich auch auf ein, zwei Forderungen ganz kurz sagen. Wir haben seit 2005 einen Platz der Menschenrechte in München. Der ist, ich habe lange in Berlin gelebt, JWD, ganz weit draußen. Da passiert einfach nichts. So, weil er nicht in der Stadt ist. Da gibt es einen Arbeitskreis, der sich bemüht, aber er ist halt nicht präsent. Wir haben seit 2005 die Unterzeichnung der Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt, aber ohne, das ist der Schönheitsfehler, von dem Herrn Biebel gesprochen hat, ohne die darin geforderten Institutionen einzurichten. Es gibt eben kein Kontrollgremium, es gibt keinen Menschenrechtsbeirat oder in irgendeiner Art und Weise ein Gremium, das sich darum kümmert, dass das quasi diese Europäische Charta auch eingehalten wird. Dann gibt es, das hat ja auch der Herr Biebel gesagt, quasi die Selbstverpflichtung, alle 2 Jahre zu berichten. Der letzte Bericht ist von 2013. Jetzt haben wir 2017 zu Ende. Also kommt die Stadt auch hier seiner selbst eingegangenen Pflicht wiederholt seit 4 Jahren, eben jetzt 2 Berichte, dieses Jahr müsste eigentlich einer erstellt werden, nicht nach. Das heißt, irgendwo ist es doch dann vielleicht ein zahnloser Tiger. Von daher unsere Forderung, knapp formuliert, die Europäische Charta vollumfänglich umsetzen, eben die geforderten Institutionen einrichten, sich auf den Weg machen, in welcher Art auch immer, aber so eine Selbstverpflichtung zu den Menschenrechten, also sich zu einer Menschenrechtsstadt vielleicht auch zu erklären. Das sind das, wo wir sagen, das wäre wichtig, und dann eben drittens auch eine entsprechende Stabsstelle, Büro, wie auch immer einzurichten. Ich denke, da muss die Kommune auch schauen, was passt für sich, auch um nicht Doppelungen zu machen. Das habt ihr ja auch schon angesprochen. Aber es braucht in München meiner Meinung nach ein Menschenrechtsbüro, eine Stelle, die auch ansprechbar ist für solche Themen und die gerade so wichtige Sachen wie Wohnungen oder Gesundheit oder so auch aus so einem Menschenrechtsaspekt sich anschaut.
Da würde ich dann gerne gleich auf Ihren Vortrag, Frau Assadi, zurückkommen. Also Sie haben ja vorhin auch beide erläutert, wie wenige Mitarbeiter Sie jeweils haben. Jetzt haben wir auch gehört, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 30 Artikel hat. Da steht ja jede Menge drin, ne? Von Wohnen über Gesundheit und so weiter und so fort. Und wir haben gesehen, dass Sie in Wien einige Schwerpunkte für sich rausgesucht haben. Sie haben einmal, glaube ich, die Formulierung gewählt, dass diese Schwerpunkte auch aus der Bürgerschaft an Sie herangetragen werden. Aber das wäre schon nochmal meine Frage an Sie. Wie schafft man das denn? Also erstens, wie funktioniert denn Menschenrechte messen in der eigenen Stadt? Also wie geht man denn da heran? Und wie wählt man dann Schwerpunkte aus? Weil das ist ja zunächst erstmal eine Überfülle an Themen, denen man sich da widmen könnte.
Genau, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir können auch nicht alle Themen uns ansehen. Aber wir sollten eigentlich beginnen mit Schwerpunkten. Und auch Zugangsweise sind auch unterschiedlich. Ich kann nur über Wien sprechen, dass wir haben Schwerpunkte ausgewählt, die sind Kinderrechte. Und für Kinderrechte, ich habe so eine Fokusgruppe gebildet. Diese Fokusgruppe sind Expertinnen und Experten von der Stadtverwaltung und auch von Kinder- und Jugendanwaltschaft und das Boltzmann-Institut, weil sie haben auch Kinderrechte als einen Schwerpunkt. Dann, ich habe mir angeschaut mit dieser Expertengruppe, weil ich bin ja nicht Expertin für alles. Ich habe sie gefragt, was für ein so dringendes Thema in Wien hätten wir. Und das war 2016, am Anfang des Jahres, das war unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, war das erste Thema. Dann wir haben ein Roundtable gemacht, diese Roundtable sind NGOs und so akademischer Bereich ist dabei und sehr viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Und das war, das ist so dann halt Arbeitsgruppen, das ist so unser Format, dass ich arbeite mit Boltzmann-Institut und mit meiner Fokusgruppe sehr intensiv, dass welche Fragen soll man stellen? Was möchten wir wissen? Und diese Fragen diskutieren wir in Arbeitskreisen, normalerweise 2 bis 3 mit den Expertinnen von Bevölkerung, von NGOs und nicht so halt staatliche Organisationen. Und dann, je nachdem, wenn wirklich eine Dringlichkeit gibt, dann gehe ich zu Politikerinnen und Politikern. Und ich sage das, liebe Frau Stadträtin, liebe Herr Stadtrat, wir haben dieses dringende Problem in Wien. Wenn wir Zugang zu Bildung für die minderjährigen Flüchtlinge nicht schaffen, wir werden ein massives Problem haben. Und das ist so halt nicht, dass ich nur als Menschenrechtsbeauftragte an Sie herantrete, sondern das ist so eine Meinung von allen Expertinnen, die bei mir im Roundtable waren.
Und wie wird das angenommen?
Wir haben jetzt einen Jugendkolleg. Dieser Jugendkolleg hat die Stadt Wien am Anfang investiert, ein Jahr lang, und dann ist es ein EU-Projekt geworden von CORE. Und dieses EU-Projekt halt ermöglicht uns, dass Jugendliche sehr maßgeschneiderte Bildung dort bekommen. Und wir haben auch kritische Partizipation als ein Modul drinnen. In diesem Modul, dann geht man auch die Fragen von Demokratie und was bedeutet, welche Menschenrechte ein Mensch hat. Und wirklich, dann geht dann Richtung aus, so menschenrechtliche Ausbildung für minderjährige Flüchtlinge zum Beispiel. Ganz ein konkretes Beispiel. Oder wir haben das bemerkt, dass diese Jugendliche, sie bräuchten Zugang zu Familien, und dass die Stadt Wien hat eine große Kampagne veranstaltet, um Buddy-Systeme aufzubauen. Und dass Familien,
Buddy-Systeme?
Genau, Familien oder junge Leute, die Patenschaft übernehmen von jungen Flüchtlingen und ihre Freizeit verbringen. Und für diese Volontärinnen, die mit den Flüchtlingen arbeiten, dann haben wir auch wieder eine Ausbildung. Dass diese die Volontärinnen so richtig eine Ausbildung genießen bei der Stadt Wien. Sie haben auch Module, wir fahren auf zwei Schienen. Das ist so eine, das ist so Jugendliche selbst eine so Ausbildung ermöglichen, und andererseits die Leute, die mit den Jugendlichen Freiwillige die zusammenarbeiten. Und da halt, das ist so, innerhalb von 2, 3 Monaten haben wir das geschafft, weil einfach, das war sehr ernstes Problem, und ich bin zu Politikerin wirklich, das ist so, heute, ich muss kommen. Und das ist so, alles, das ist so, egal was, aber ich muss diese Woche einen Termin bekommen. Nicht absagen, und das ist so, mit diesen Papieren, dann bin ich dorthin marschiert, und ich habe gesagt, dass als Politikerin, wenn du etwas machen möchtest, das ist genau jetzt. Das wird zu spät werden. Und das war sehr in einen fruchtbaren Boden gefallen. Oder halt ein weiteres Thema ist Armut. Kinderarmut. In Wien, wir haben 120.000 Kinder, die betroffen sind. Sie leben nicht in Armut, aber betroffen sind. Da haben wir mit Experten uns angeschaut, was bedeutet überhaupt, was kann die Stadt machen, was könnte der Stadtschulrat, das ist so unsere Schulbehörden. Ich arbeite sehr intensiv mit dem Stadtschulrat, unserer Behörden zusammen. Nicht nur Bildung für die Jugendlichen im menschenrechtlichen Bereich, sondern auch Themen, die halt wirklich dort gibt. Und Radikalisierung und so. Ja, das ist so, sehr viele Themen kommen auch.
Jetzt ist zumindest meiner Wahrnehmung nach die Arbeit in Nürnberg nochmal anders gelagert. Da geht es ja viel stärker auch um Bildungsprogramme. Mhm. Vielleicht können Sie auch nochmal, das ist da vorhin ein bisschen kurz gekommen, was dazu sagen. Sie machen unter anderem Bildungsprogramme für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Stadtverwaltung. Ist das richtig?
Genau, also Bildung ist bei uns ein großer Schwerpunkt. Ich habe verschiedene Programme entwickelt, also zum ersten Mal Menschenrechtsbildung für Verwaltung. Bei Verwaltung, das kam, glaube ich, in Ihrem Vortrag auch schon ein bisschen raus, die Verwaltung ist wenig divers, also eigentlich sollte die Verwaltung ein Abbild der Gesellschaft sein, aber dadurch, dass der gehobene Dienst zum Beispiel so bestückt wird, dass er ausschließlich nach Noten ausgesucht wird, ist es halt schwierig. Aber bei den Angestellten ist es genauso. Also wenige Menschen mit Migrationshintergrund, wenige Menschen, die eine Behinderung haben, zum Beispiel, sind im Verwaltungsdienst. Und ja, Verwaltung ist einfach eine Zielgruppe, die die potenzielle Menschenrechtsverletzer sein könnten. Also Verwaltung hat eine Macht gegenüber dem, der einfach kommt und was will. Weil wenn ich jetzt in der Verwaltung sitze, im Einwohnermelde, im Passamt, dann ist die Person, die zu mir kommt, auf mich angewiesen. Das ist eben nicht wie beim Friseur, wenn die Friseurin blöd zu mir ist, dann sage ich, ja, dann gehe ich einfach zu jemand anders. Das ist eben in der Verwaltung nicht, sondern es ist eine Abhängigkeit. Das heißt, die Person hat Macht und da ist eben das Wesentliche ein diskriminierungsfreier Umgang. Das heißt, die Verwaltung muss mit allen Menschen gleich umgehen. Das ist aber, wir haben ja einen Beauftragten für Diskriminierungsfragen und dieser, also der hat jetzt, ich glaube, innerhalb von 5 Jahren 2000 Fälle bearbeitet und über ein Drittel sind Diskriminierungsfälle, die die Verwaltung betreffen. Sagen viele, das glaube ich, ja. Und ich merke es in meinen Verwaltungsschulungen auch, wenn dann zum Beispiel eine zu mir sagt, ja, wenn so eine ältere Oma zu mir kommt und nett zu mir ist, dann bin ich auch nett zu ihr. Das ist nicht diskriminierungsfrei. Diskriminierungsfrei heißt, jeder, der kommt, egal ob der jetzt deutsche Sprache kann, ob der sich 3 Tage nicht gewaschen hat oder wie auch immer, also die hat den gleichen Anspruch. Und das und die müssen auf gleicher Ebene sich begegnen. Das ist diskriminierungsfreier Umgang. Und das sind eben viele Dinge in der Verwaltung, die also die menschenrechtsrelevant sind. Genauso in der Altenpflege. Also bei der Verwaltung ist es bei uns alle, die in Nürnberg eine Verwaltungsausbildung machen, haben einen Tag Menschenrechtsbildung, einen Tag Antidiskriminierungsseminar. Das ist obligatorisch. Und genauso ist es oder ähnlich ist es bei Menschen, die eine Ausbildung als Altenpfleger, Altenpflegerin machen, haben auch einen Tag, der heißt Menschenwürde in der Altenpflege. Weil es eben auch eine Abhängigkeit ist, städtische Altenheime ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind abhängig. Das heißt, es könnten potenzielle Menschenrechtsverletzungen einfach stattfinden. Und dann muss man eben wissen, was heißt denn das, menschenwürdig zu pflegen? Was bedeutet das Privatheit im Altenheim? Wie wäscht man dann jemand, wenn man in einem Zweizimmer, wenn die zusammen in einem Zimmer sind? Klopft man an, wenn man irgendwo reingeht? Das sind einfache Sachen, aber auch, wie kann man im Sinne meines zu pflegenden Menschen einfach auch, wie können die ihre Interessen, ihre Meinung, ihre Informationen auch noch einholen und so weiter?
Ich sehe jetzt schon die erste Frage im Publikum. Ich würde dann das Mikrofon ans Publikum weitergeben.
Ich bin sehr froh, dass es Sie gibt, dass Sie da sind, dass Sie uns berichtet haben aus Nürnberg und Wien und dass Sie das etwas Münchnerisches gesagt haben, mehr als bei der Einleitung der Herr. Die Verwaltung, das ist mir ganz wichtig, hat nicht nur Macht, sondern sie hat auch Erfahrungen. Und das kann auch gefährlich sein. Das heißt, wenn ich nicht durch Supervision oder andere Mittel immer wieder aufmerksam gemacht werde, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen lästig sind, mir lästig fallen, nicht lästig sind, sondern für mich lästig wirken oder vielleicht auch lästig sind und das dann verallgemeinert wird. Und das ist zum Beispiel in Sozialämtern, im Ausländeramt, solchen Bereichen, nicht böswillig, aber da läuft meistens wahnsinnig viel schief. Und dann, wenn das mit Macht dazukommt, was Sie sagen. Ja. Wir haben in München sehr viel. Lassen Sie mich bitte auch sagen, wir haben, also es ist gerade die Dame von Nürnberg, Sie haben von Diskriminierung gesprochen. Im Moment ist in München, Quo Vadis, wo gehen wir hin oder wo geht München hin? Im Moment werden jüdische Freunde, die sich für Menschenrechte engagieren, als Antisemiten bezeichnet. Noch vor 3-4 Jahren hat man sie als jüdische Selbsthasser verunglimpft. Die Schranke ist auch gefallen. Und zwar deswegen, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser auf Gegenwehr aussprechen. Nun müsste man die ganze Geschichte, das will ich, kann man hier nicht machen, dass echte Ängste da sind auf jüdischer Seite der großen Bevölkerungsmehrheit, aber es sind eben auch Erlebnisse und Ängste auf der anderen Seite. Und wenn sich dann jüdische Menschen und andere Internationale auch in München dafür aussprechen, dass ein gewaltfreies Mittel Boykott,
Desinvestitionen. Genau, das ist jetzt, also Sie sprechen jetzt über einen sehr speziellen Fall, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob alle im Publikum informiert sind über die Debatte
das
in München.
Mag sein,
ich weiß
dass
auch
das
nicht, ob vielleicht möchte einer von Ihnen darauf speziell reagieren. Ich unterbreche Sie jetzt, weil es sind noch so viele Fragen im Publikum, dass ich gerne auch das Mikrofon weitergeben würde.
Mein Anliegen ist vielleicht angekommen.
Genau, Dankeschön.
Ich habe eine Frage nach Wien. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie die politische Teilhabe möglich machen wollen, und zwar nicht nur den Menschen mit Staatsbürgerschaft. Und dass Sie, dass 25%, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Staatsbürgerschaft haben von den Menschen, die in Wien leben. Und mich würde interessieren, was Sie da konkret versucht haben und woran Sie gescheitert sind, weil so hatte ich Sie vorhin verstanden. Also haben Sie versucht, eine Art Stadtbürgerinnen oder Bürgerschaft dort zu kreieren oder was war das konkrete Projekt? Das würde mich sehr interessieren.
Du kannst gerne noch weiter nach vorne geben. Wir sammeln einfach immer 2 bis 3 Fragen und geben dann zurück ans Podium.
An beide Vertreterinnen, Nürnberg und Wien gleichzeitig. Sie sprechen von potenziellen Menschenrechtsverletzungen oder dem blinden Auge für die Beachtung von Menschenrechten bei der Verwaltung. Aber wie schaut es aus bei Unternehmen zum Beispiel? Also Geflüchtete bei uns in München zum Beispiel arbeiten beim Hotel Arabella und Sheraton 28 Tage im Monat, ist arbeitsrechtswidrig. Das ist klar, die können vors Arbeitsgericht gehen, aber wäre da nicht so eine Stelle wie Sie auch mit Monitorkompetenz da, Kampagnen für die Rechte solcher betroffenen Geflüchteten in der Stadt zum Beispiel zu machen? Also auch der Blick auf die Unternehmerschaft. Da arbeiten mehr als 62.000 Angestellte. Also da ist auch nochmal ein großes Potenzial an Menschenrechtsverletzungen bei uns hier vor Ort.
Ein Punkt, der eigentlich bei vielen Menschenrechtsfragen, auch wenn man Rechtsextremismus als eine Negierung behandelt, immer ausgelassen wird, ist die Militarisierung. In allen beiden Städten, in Nürnberg und in München, ist die Rüstungsindustrie gut zu Hause, die hier MTU und so weiter. Es gibt den schönen Flyer, deutsche Waffen schaffen Fluchtursachen. Also dieses Thema ist ausgeblendet, behaupte ich mal. Sonst müssten die Bürgermeister der Kommunen sich gegen eine weitere Ansiedlung offensiv zur Wehr setzen. Es gibt ganz viele Stellen, die einfach nicht beleuchtet sind in dieser Diskussion. Es sind in dieser Diskussion all die Dinge, ich bleibe bei Bayern, die in der Asylfrage demontiert sind. Also keine Familienzusammenführung, keine Ausbildung, keine Arbeitserlaubnis für so viele Flüchtlinge. Ich erlebe das ganz konkret, weil ich in der Opferberatung bin, weil ich Jugendliche, afghanische Leute, Leute aus dem Senegal habe, die verdammt sind, zum Teil zum Nichtstun. Also hier werden fundamentale Menschenrechte verweigert und sie werden schon gar nicht mehr von Kommunen unbedingt verweigert, sondern unsere Bürgermeisterin in Regensburg sagt, da kann ich mich nicht einmischen, so. Das wird alles von der bayerischen Regierung demontiert, jetzt in Frage der Ausbildung. Und ich glaube, dass man eine Menschenrechtsarbeit nur im Gegenwind, im Widerstand gegen diese Regelungen machen kann. Man muss diese absoluten Verletzungen benennen, weil sonst glaubt man, dass es so ist, wie der Titel heißt. Und das, also jeder, der in dieser Realität arbeitet, kennt die Verweigerung in massenhaften Weise und auch die Zermürbung bis zum Suizid hin. Genau. Und ich glaube, dass wir das sehr konkret machen müssen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Da war einmal die Frage nach der Ermöglichung politischer Teilhabe in Wien, dann war die Frage nach den Unternehmen und Menschenrechten, also nach Wirtschaft und Menschenrechten und dann die Frage einerseits eben nach der Militarisierung und der Rüstungsindustrie, aber natürlich auch, zumindest habe ich das so verstanden, ging es da ja auch um den Konflikt der kommunalen Menschenrechtsarbeit und der Menschenrechtsarbeit auf Bundesebene. Da würde mich auch persönlich interessieren, wie funktioniert da die Rückkopplung? Gibt es da überhaupt schon eine Rückkopplung? Stoßen Sie da auf Widerstände? Und so weiter und so fort. Ich gebe Ihnen zuerst das Wort.
Wunderbar. Staatsbürgerschaft bzw. politische Teilhabe. Ja, 25% von Wienerinnen und Wienern, sie haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Deswegen können sie auch nicht wählen. Aber Stadt Wien, bevor überhaupt so eine Menschenrechtsstadt geworden ist, hat gedacht, dass so eine Art von Citizenship, das ist so Staats, so nicht Staat, sondern Stadtbürgerschaft so erteilt. Und für die Bürgerinnen und Bürger, die über 3 Jahre oder beziehungsweise 5 Jahre, das war Diskussion im Gemeinderat und im Endeffekt, dass die Leute genauso wie die europäische Mitbürgerinnen und Bürgerinnen, das da sind und sie auch auf lokaler Ebene wählen dürfen, dass auch die von Drittstaaten, die in Österreich sind, in Wien wohnen, dass sie auch wählen. Was passiert? Das war, bevor überhaupt so im Gemeinderat diese Gesetzgebung durchgegangen ist, eine politische Partei hat die Stadt Wien angezeigt und höchste Staatsanwaltschaft und Gerichtshof und alles, das ist so einfach so geworden, dass die Stadt Wien wirklich zu einem Prozess eingeladen worden war und das war unmöglich, weil einfach so eine Staatsverfassung ist und nicht die Stadtverfassung. Deswegen konnten wir gar nichts machen. Aber wie Unterstützung ein NGO, der halt so diese NGO hat jedes Mal vor den Wahlen Pass-Egal-Wahl veranstaltet. Diese Pass-Egal-Wahl, alle Wienerinnen und Wiener und auch so Staatsbürgerinnen oder Nicht-Staatsbürgerinnen und findet auch im Rathaus statt. Und sie gehen wählen. Das ist so eine Demonstration gegenüber dem Bund, dass wenn man will, es gibt so viele Leute und einfach die Leute stehen Schlange und das ist so stundenlang, um sie wählen dürfen. Und ihre Wahlergebnis ist völlig anderes als wirkliche Wahlergebnis, das passiert. Und das ist interessant, weil einfach, aber die Stadt Wien hat auch die höchste Einbürgerung, weil wir auch so ein Land sind, das ist sehr leichter, wir haben höchste Einbürgerung überhaupt so in Österreich. Und auch jetzt wird auch sehr kritisiert von den rechten politischen Parteien, dass eben Wien gibt sehr leicht Staatsbürgerschaft. Das ist so, stimmt nicht, wenn die Leute 10 Jahre da sind, wenn sie die Kriterien überhaupt erfüllen, weil kann auch nicht Wien selbstständig ein Bundesgesetz verändern und auch leichten Zugang zur Staatsbürgerschaft ermöglichen. Nur Wien schaut, dass wirklich die Leute Staatsbürgerschaft bekommen und ganz ehrlich geht damit um. Und woanders ist es nicht sehr oft der Fall. Politische Teilhabe, wir versuchen in den Schulen, wir versuchen, wenn auch nicht Wahlen sind, das mindestens einmal mit, wir haben etwas Neues wieder geschaffen, im Gemeinderat seit letzten Wahlen 2010, das heißt Petition, das wirklich, dass wenn Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, 100 Personen, 300 Personen, wenn sie ein Anliegen haben, sie unterschreiben und ein Gemeinderatausschuss gibt, dass mindestens politische Teilhabe völlig anders gestaltet wird. Das ist so ein unglaubliches so Versuch, was wir machen, aber das ist so nicht hundertprozentig auch wieder zufriedenstellend.
Also das ist ein schwieriges Thema, weil nicht alle Themen, die auch das Arbeitsrecht betreffen, sind Menschenrechtsthemen. Also das schicke ich mal voraus. Ein Thema für das Menschenrechtsbüro ist es, wenn zum Beispiel Diskriminierung stattfindet bei einer Einstellung, dass jemand nicht eingestellt wird, weil er oder sie behindert ist, Migrationshintergrund hat, Frau und nicht Mann ist oder solche Themen, das ist dann ein Menschenrechtsthema. Und da wird bei uns der Beauftragte für Diskriminierungsfragen, zu dem kann man gehen und kann, also er geht dann entweder auf die Unternehmen zu oder bietet auch eine Mediation an. Wir hatten zum Beispiel auch einmal einen Fall, dass ein dunkelhäutiger Mann im Fitnessstudio einen Vertrag wollte und die haben gesagt, bei uns dürfen keine wir nehmen keine Schwarzen. Der kam zum Menschenrechtsbüro, das Menschenrechtsbüro kann dann schon, das ist wieder der Vorteil, dass wir städtisch sind, kann dann androhen, dass die Lizenz entzogen wird, weil einfach ein Fitnessstudio Massengeschäft ist, also die müssen alle Menschen nehmen, das ist nicht irgendwie privatrechtlich abgedeckt und da schreitet dann das Menschenrechtsbüro schon ein. Es gibt andererseits wieder eine positive Maßnahme, das ist ein Preis, der ausgelobt wird, diskriminierungsfreie Unternehmenskultur. Und da können sich eben Firmen bewerben um diesen Preis und das wird dann halt eben öffentlich, diese Firma kriegt halt dann einen Preis und rückt also ins Rampenlicht sozusagen. Ein anderer Bereich ist aber jetzt auch, also wieder indirekt, was wir kaufen. Das war jetzt auch schon mal mit den Fußbällen, wie sind die hergestellt. Und da, das ist auch Thema bei uns gewesen, würde ich mal sagen. Das wird jetzt nicht mehr so stark verfolgt. Aber unsere Preisträger, internationaler Nürnberger Menschenrechtspreis, wird ja alle 2 Jahre verliehen. Und das Thema, das der Preisträger bewegt, das bewegt uns dann in Nürnberg auch schwerpunktmäßig eine Zeit lang. Und Amirul Haq Amin, der ist eben Gewerkschafter, setzt sich in Bangladesch für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie ein. Und das ist dann schon auch für uns Thema gewesen, was können wir national machen, wie kann die Entwicklungszusammenarbeit aussehen, was können wir als Konsumentinnen und Konsumenten machen. Ja, also das wird in Bildungsveranstaltungen, in Konferenzen und so weiter auch diskutiert, bis zu dem Punkt auch, dass wir als Stadtverwaltung sagen, wie findet denn unsere Beschaffung statt. Den letzten Punkt zu dem Thema noch, ich würde mal sagen, dass die Stadt Nürnberg da schon relativ fortschrittlich ist, auch in der Festsetzung von Verordnungen. Also wir haben zum Beispiel eine Friedhofssatzung, in dieser Friedhofssatzung, und ich glaube München hat das jetzt auch, in der Friedhofssatzung steht eben drin, dass dass Grabsteine nur aus Produktion ohne Kinderarbeit aufgestellt werden dürfen auf den städtischen Friedhöfen. Aber diese Verordnung, die ist uns x-mal einkassiert worden von unterschiedlichen Gerichten. Jetzt aber auf höchstem Gericht ist es doch, also man hat gesagt, man braucht eine Ländergesetzgebung, um den Rahmen zu schaffen und erst dann wirkt diese Verordnung. Also das war ein Weg, ich glaube, das hat jetzt 8 Jahre gedauert, bis diese Verordnung überhaupt mal durchging. Also das ist nicht so einfach und vielleicht so zum Abschluss, arbeitsrechtliche Themen sind nicht alles Menschenrechtsthemen.
Sie wollten darauf konkret reagieren?
Ich glaube, konkret die Frage ging ja auch um Ausbeutung, Arbeitsausbeutung. Und Arbeitsausbeutung ist ein wichtiges Thema, das in Österreich sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene behandelt wird. Ich sitze in Taskforce Menschenhandel und Arbeitsausbeutung drinnen. Wir haben das Sozialministerium wiederum mehrere Arbeitskreisen, wir haben festgestellt, dass Arbeitsausbeutung findet in diplomatischer Haushalte statt. Das ist ganz stark, die sind meistens Frauen sind betroffen. Dann sie haben kein, weil sie noch nicht nach österreichischem Arbeitsrecht eingestellt worden waren, war unmöglich. Dann haben wir rechtliche Grundlagen geschaffen, dass unsere Arbeiterkammer auch zuständig für ausländische Haushaltsangestellte sind. Und wir haben festgestellt, dass wirklich eine extreme Sklaverei auch dort findet statt. Und da haben wir wirklich mit Bekämpfungen und auch sogar die Frauen befreit worden sind. Und auch von dieser, das ist so, wir haben Fälle erlebt, das ist so unglaublich, einfach unvorstellbar, dass noch immer so eine Situation überhaupt in Europa gibt. Und da haben wir etwas in den letzten Jahren, aber sowohl Bund als auch Stadt, wir haben sehr zusammengearbeitet geschafft. Und zweite Geschichte, das Ausländerbeschäftigungsgesetz ist auch das, obwohl ein Bundesgesetz ist, wir haben eine Sofortmaßnahmen in der Stadt. Diese Sofortmaßnahmen, wenn überhaupt so ein Lokal zum Beispiel im Verdacht kommt, sie gehen dorthin und sie schauen sie sich an und auch so Arbeitssituationen und Arbeitsausbeutung, sogar die Pläne, die halt Arbeitspläne schauen sie sich an. Das heißt, eine Stadt hat sehr viele Möglichkeiten, die halt auch im Arbeitsbereich machen kann. Und wir haben ein drittes Thema wiederum, die Personen, die undokumentiert in Österreich sind. und die arbeiten irgendwo und sie werden noch schlimmer ausgebeutet. Und für diese Personen haben wir mit den Gewerkschaften gemeinsam eine Stelle geschaffen, dass auch die Stadt, Bund und Sozialministerium, dass mindestens einmal sie, wenn auch keine Dokumente haben, die seit Österreich seit zig Jahren wohnen, aber keinen Zugang zu Aufenthalt haben, dass sie nicht ausgebeutet werden. Und da halt wirklich dann, wir schauen auch, ja, dass sie so ein Konto haben auf einer Bank oder so ihre Arbeitssituation. Eine Stadt hat, wenn wirklich will, sehr viele Möglichkeiten, die auch ausschöpfen könnte.
Genau, da klang jetzt auch schon an, das Verhältnis zwischen Bund und Stadt, das ja da gut zu funktionieren scheint.
In manchen Bereichen ja, in manchen Bereichen überhaupt nicht.
Wovon ist das abhängig?
Ich glaube, dass es so in alle großen Organisationen sehr viele Personen sind unterschiedlich und Personen, wenn man wirklich will, vielleicht eine andere Menschenrechtsbeauftragte hätte anderes gemacht als ich. Aber ich denke, sehr viele oder halt, Engagement oder ich weiß es nicht so. Aber in den Teilen und Netzwerke sind ganz wichtig, dass nicht Menschenrechtsbüro allein für sich arbeitet, Bund für sich, dass es so, man halt in so diese Netzwerke reinkommt und auch ernst genommen wird.
Sie hören in dieser Stunde den zweiten Teil der zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte vom 4. Dezember. Titel: Menschenrechte München, Quo Vadis. Auf dem Podium stellen sich folgende Menschenrechtler der Diskussion mit dem Publikum: Helga Riedl, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien und Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum und dem Arbeitskreis Münchner Tage der Menschenrechte. Es geht unter anderem um die Frage: Was braucht es, damit München eine Menschenrechtsstadt wird?
Ja, ich hätte zwei Fragen. Zum einen würde es mich interessieren, inwiefern denn eine inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und den jeweiligen Menschenrechtsbüros stattgefunden hat. Da denke ich zum Beispiel an Professor Bielefeld im Falle von Frau Riedl, der in Nürnberg, an der Universität Nürnberg ist. Und zum anderen würde es mich interessieren, inwiefern Sie eine Verantwortung der Wissenschaft auch im Allgemeinen zuschreiben. Ich bin heute hier vom IDIZEM e.V. aus hier, aber ich bin auch beruflich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biochemie. Und da merke ich, dass es schwierig ist, Wissenschaftler im Allgemeinen für das Thema der Menschenrechte zu aktivieren. Ganz einfach, weil man einfach in seinem eigenen Themenfeld ist. Und da würde es mich interessieren, inwiefern Sie da Erfahrungen haben, wie man die Menschen dazu aktivieren kann, weil ich denke, dass die Wissenschaft auch eine besondere Rolle in diesem Aspekt auch spielen sollte.
Jetzt stehen auch ja die Weltmeisterschaft in Russland an. Da ist dann auch die Sache mit den Hooligans einmal die eine Seite und die anderen Sachen ist dann schwierig mit den Meinungsrechten und Menschenrechten in Russland und China. Und Österreich ist ja auch Hamon Sichel auf dem Adler und dann ist die Sache wegen Krankenhäuser in Nürnberg und Wien, ob das so ähnlich ist wie in Berlin und Frankfurt, dass die Ärzte zu wenig Ärzte haben und die Krankenschwester zu wenig bezahlt werden dann.
Also wir hatten da vor allem das Thema Gesundheit auch nochmal, was jetzt auch noch nicht angesprochen wurde, das ja auch ein Menschenrecht ist.
Sie haben gerade vorher so schön gesagt, eine Stadt kann viel tun, eine Stadt kann aber auch verbieten. Und in Stadt München läuft gerade eine Aktion, Debatte über Menschenrechte dramatisch einzuschränken. Natürlich nicht irgendwo weit weg, doch schon weit weg, aber wenn es nah da ist, wenn es um Nahostkonflikt geht, dann gibt es hier eine Gruppe in der Großen Koalition, die einen Antrag stellt, wie man darüber debattieren darf. Und es geht im Extremfall so weit, dass die dann entscheiden wollen, sind es gute Juden, dürfen die was sagen, sind es
Juden? Also Entschuldigung, da muss ich ganz kurz einhaken, wir hatten dazu auch gerade schon einen Redebeitrag.
Okay.
Und ich verstehe zwar das Anliegen, aber ich möchte dem auch jetzt gerade hier nicht so viel Raum geben.
Doch, das ist eine Einschätzung, also Einschränkung vom Grundgesetz. Tut mir leid, wenn ich...
Genau, also, aber ich würde auch darum bitten, einfach nochmal eine Frage an die Referentin zu formulieren in dem Zusammenhang. Das wäre mir...
Gut, vielleicht können Sie uns später helfen dann. Danke.
Gibt es denn noch Fragen jetzt aus dem Publikum?
Wie geht es weiter in München? An die beiden Damen aus Wien und Nürnberg. Was würden Sie der Stadt München empfehlen oder jetzt der Runde hier, Herrn Schäfer oder uns allen hier? Wie kommen wir weiter voran auf dem Weg hin zu einer hoffentlich Menschenrechtsstadt München?
Es war zunächst die Frage zu Wissenschaft und Menschenrechtsarbeit. Ja.
Also das betrifft wahrscheinlich hauptsächlich mich. In Erlangen gibt es Erlangen ist eine kleine Stadt neben Nürnberg, da gibt es einen Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik und der Professor dort ist Heiner Bielefeld, er war UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit, jetzt zwei Legislaturperioden und wir arbeiten mit dem Lehrstuhl sehr eng zusammen. Michael Krennerich ist dort auch Mitarbeiter am Lehrstuhl und er ist der Vorsitzende von dem Menschenrechtszentrum, von dem auch Rainer Hule kommen wollte, bei dem ich auch Mitglied bin. Und ich muss einfach sagen, dass die Zusammenarbeit schon also sehr interdisziplinär bei uns stattfindet. Also es gibt eben die universelle Menschenrechtsbildung und Menschenrechtspolitik vom Lehrstuhl, die beraten uns auch bei der Projektarbeit und wir brauchen ja auch immer wieder Studentinnen und Studenten, die bei uns mitarbeiten in der Bildungsarbeit und da ist auch immer reger Austausch. Wenn wir Tagungen veranstalten, dann ist es auch gemeinsam mit der Universität, gemeinsam mit den NGOs, weil dann unterschiedliche Aspekte einfach auch zusammenfließen. Also der Heiner Bielefeld ist auch Mitglied bei uns im Verein und das ist eigentlich ein Glücksfall bei uns, dass sich das gegenseitig so befruchtet. Und also ich will es nicht beschreien, aber bis jetzt gibt es auch noch keine Konkurrenz. Also vielleicht auch, weil... wir städtisch abgesichert sind, die sind über die Uni abgesichert und dann geht es auch nicht um das Gerangel um die Geldtöpfe.
Haben Sie, es war ja auch die Frage danach, wie man konkret jetzt in dem Fall Wissenschaftler für Menschenrechtsarbeit motiviert, aber ich glaube, das kann man auch weiter fassen, diese Frage, weil das wird ja auch andere Bereiche geben, mit denen Sie zusammenarbeiten müssen, die motiviert werden müssen für diese Thematik. Haben Sie da grundsätzlich Erfahrungen, wie man da am besten vorgeht?
Wenn keine Motivation bei einem Menschen gibt, um Menschenrechtsarbeit zu machen, sie können von außen gar nichts machen. Das ist einmal etwas, das ich wirklich das erlebt habe. Aber wenn Sie diese Ausbildung von Kindergarten beginnen, wenn Sie auch in der Schule die Jugendlichen sehr so sensibilisieren, dann wenn Sie auch so auf der Uni sind, werden Sie sensibler sein und auch für Menschenrechtsarbeit zu begeistern sein. Aber ich denke, je mehr auch die Universitäten anbieten, desto besser. In Österreich gibt es zwei, beziehungsweise eine Master of Human Rights von Universität Wien, aber ist eine Privatausbildung, das ist in Englisch. Und wir haben eine sehr internationale Studenten- oder Studierendenschaft, die halt dorthin kommen und studieren. Und die sind, sie haben auch sehr leicht, weil sie können bei Fundamental Rights Agency, das ist so Grundrechteagentur der EU, oder bei United Nations oder auch bei mir. Ich habe jedes Jahr sehr viele Praktikanten, beziehungsweise wenn ich auch leider nicht zahlen kann, sie sind Volontariat machen. Ich habe fast Elene hat auch eine von unseren Praktikantinnen kennengelernt und jetzt habe ich eine Frau und letztes Jahr und das ist so halt, wenn jemand im Menschenrechtsbüro ja ein Volontariat macht, dass sie oder er ist angesteckt mit dem diese schöne Virus Menschenrechte und kann nie mehr loslassen. Und ich denke, je mehr Ausbildung ermöglicht wird in einer Gesellschaft, desto besser. Deswegen habe ich auch für 2017 meinen Schwerpunkt, obwohl wirklich ich arbeite sehr viel, meine Tage sind 12, 13, manches Mal 14 Stunden, aber trotzdem, Jugendarbeit ist sehr wichtig für mich. Gesundheit.
Gesundheit, gerne, ja.
Gesundheit. Wir müssen Gesundheit, die Personen, die im gesundheitlichen Bereich arbeiten, ihre Rechte auch gewährleisten, weil sie arbeiten auch sehr viel. Wir haben auch gehört, dass sie verdienen nicht sehr gut und sie sind meistens Frauen. Und doppelte Belastung, die haben diese Frauen zu Hause. Sie haben Kinder meistens, sie haben ältere Verwandtschaften, die sie pflegen und auch arbeiten. Da muss man auch ihre Rechte uns ansehen und auch Rechte von Patientinnen. Wir haben eine Patientenanwaltschaft, das wirklich auch so schaut, dass wenn Rechte von Patientinnen nicht gewährleistet wird, dann ich arbeite auch sehr intensiv mit diesem Büro zusammen. Wir schauen, dass irgendwie so unsere Arbeit gegenseitig auch erleichtern im menschenrechtlichen Bereich. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, weil Zugang zu Gesundheit ist auch ein Menschenrechtsthema.
Also mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt doch vorschlagen, da ich diese Frage, was würden Sie der Stadt München empfehlen, doch für sehr wichtig erachte, und da würde ich gerne beiden Referentinnen noch mal Zeit geben, darauf zu antworten. Vielleicht kann aber Herr Schäfer auch noch mal einfach vor dieser Runde noch mal formulieren, was genau wir uns wünschen würden in den nächsten
Also ich würde mir einfach wünschen, zum Beispiel von Wien, zum Beispiel von Nürnberg, aber auch von anderen zu lernen. Ganz ehrlich, also wenn ich das anhöre, ist es einfach der super. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo ein Menschenrechtsbüro, wo man aktiv werden kann und wo einfach auch wichtige Arbeit zu tun ist. Auch in der Zusammenarbeit mit den vielen Initiativen, mit den vielen Ehrenamtlichen. Also da gibt es einfach so viel und es gibt viel, was zu tun ist und viel zu wenig sozusagen Unterstützung. Und wir haben gehört, die Städte können schon auch was machen, auch wenn es Landesgesetze sind. Natürlich kann eine Stadt in gewissen Bereichen was tun. München ist auch eine große Stadt, das hat auch ein gewisses Gewicht im Gemeinderat und im Städtetag und so weiter. Also da können auch Themen gesetzt werden und so weiter. Also da wäre für mich einfach wirklich zu schauen, was machen andere Städte, was machen sie gut. Auch quasi zu sagen, wir müssen uns auch vielleicht nicht das Rad neu erfinden, das habe ich heute schon mal gesagt, weil ich denke, es ist wichtig, auch in dem Bereich effektiv zu sein, mit den knappen Kapazitäten, die wir haben, möglichst gut umzugehen. Und da gibt es bestimmt ein paar Sachen, wo wir sagen, das wäre aber auch für München passend, wie es in Wien gemacht wurde oder wie in Nürnberg. Also da für uns auch sagen, das wäre für uns wichtig, dass hoffentlich wir eben auch diesen politischen Impuls bekommen, dass es jemanden gibt im Stadtrat, dass vielleicht einer der Oberbürgermeister oder einer der BürgermeisterInnen in München sich dieses Themas
Sie
annimmt.
Sie waren immerhin in Wien. Ihre ganze Stadtregierung war ja in Wien und ich habe vorgetragen.
Ja, genau. In Wien war es eben, da war, also ich glaube, es braucht einfach auch diesen Impuls aus dem Stadtrat und eine Unterstützung im Stadtrat. Ich hatte das nicht gesagt, dass München ein Platz der Menschenrechte hat und dass München diese europäische Charta unterschrieben hat, ist im Prinzip einer Stadträtin zu verdanken, die das eingebracht hat. Konstanze Lindner-Schädlich war bei der SPD, ist inzwischen nicht mehr im Stadtrat, aber der ist es, dieser einen Person zu verdanken, und im Prinzip ist es auch eine Arbeit, wo wir sagen, da bauen wir heute drauf auf. Also da brauchen wir einfach auch jemanden, da ist halt die Ansprache, wir brauchen irgendjemanden im Stadtrat, der sich sagt, Mensch, für uns ist das auch wichtig, das ist auch für München ein wichtiges Thema.
Frau Riedl, aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie München auf den Weg geben?
Also ich denke auch, dass München also von städtischer Seite aus das Thema Menschenrechte eher sich auf die Fahnen schreiben muss. Ich würde empfehlen, dass man wirklich im Stadtrat Verbündete sucht und einen Stadtratsbeschluss herbeiführt. Wie auch immer irgendein Thema sich aussucht, ein menschenrechtliches, dass da irgendeine Stelle gibt, dass es dort einen Menschen gibt, der für Menschenrechte zuständig ist. Der muss ja nicht alle menschenrechtlichen Themen abdecken, weil in München passiert ja schon viel. Und es ist für uns in Nürnberg genauso, wir sind an manchen Stellen, koordinieren wir nur. Aber wir koordinieren zum Beispiel Wochen gegen Rassismus. Ja, da kommen bei uns alle Angebote, wir machen einen Flyer, wir zahlen den Flyer und wir machen aber keine inhaltlichen Veranstaltungen, sondern das machen alle anderen außenrum. Das heißt, Subsidiarität wird bei uns da schon auch groß geschrieben. Aber es muss eine Stelle sein, die das einfach organisiert, weil sonst weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht. Und das wäre einfach mal so Anfang von München, dass man eine Person in der Stadtverwaltung hat. Also einen Beschluss herbeiführen, dass es gibt ja so Ombudsmenschen ja für irgendein Thema, einen Ombudsmenschen für das Thema Menschenrechte. Das kann ja nicht so schwierig sein. Also das wäre mal der Anfang, das würde ich empfehlen. Und es ist eine Aufgabe, ist eine staatliche Aufgabe. Die staatlichen Pflichten sind achten, schützen, gewährleisten. Das muss auch die Stadt München machen.
Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, dass München einen NS-Bürgerzentrum?
Naja, Nürnberg ist jetzt auch nicht viel schneller gewesen.
Frau Asadi, haben Sie dem noch was hinzuzufügen?
In Wien haben wir kein NS-Bürgerzentrum. Bisschen anderes halt. Nein, ich glaube, eine Person für Menschenrechte wäre zu wenig. Im Grunde, was wir von Herrn Bibel gehört haben, München so leistet auch Menschenrechtsarbeit. Ich glaube, ich würde das Beispiel von Salzburg bringen hier. Salzburg hat eine sehr engagierte Menschenrechtsszene und NGOs. Und diese NGOs haben die Stadtverwaltung bzw. Stadtpolitik so dazu gebracht, dass sie so eine Koordinationsstelle, nicht nur eine Person, sie machen selbst gar nichts. Sie koordinieren nur diese NGOs. Und wenn wir eine Städte so Austausch haben, diese Person kommt von der Stadt, bisschen berichtet, aber die NGOs machen die Arbeit. Das heißt, die Städte, wenn wirklich nicht von oben kommt, sie können gar nichts machen. Ich arbeite sehr lange bei einer Stadtverwaltung und ich kenne die Stadtverwaltungen sehr gut. Das geht gar nicht. So, es muss sowohl bottom-up als auch top-down sein, dass dann irgendwo sich treffen. Wir haben so Graz als Menschenrechtsstadt. Ein Bürgermeister hat gesagt, wir möchten eine Menschenrechtsstadt werden. Und er hat den Auftrag vergeben zu einer Universität. Diese Universität oder Menschenrechtsinstitut macht die Menschenrechte. Aber die Stadt hat Charter unterschrieben und so. Aber in der Verwaltung, wenn man fragt, das ist Graz eine Menschenrechtsstadt, Sie wissen, Menschenrechte, was sind die Menschenrechte? Gar nicht. Das ist so halt, es geht gar nicht, dass nur von Bürgermeister kommt. Oder es geht gar nicht, dass in Wien war dann wirklich politisch, wollten sie und NGOs sind auch sehr stark und dann irgendwie auch, ich habe, bevor überhaupt wir den Prozess begonnen haben, seit 2010 gehe ich zu allen Politikerinnen und alle Magistratsdirektionen, dass es so höchste nach dem Bürgermeister ist und ich sage das, Wien sollte eine Menschenrechtsstadt werden und alle ersten 3 Jahre hat es gedauert, dass wirklich dieser Begriff verstanden worden ist, ja, was das bedeutet. Ich habe Konzepte geschrieben und dann halt als wissenschaftliche Arbeit für so Stadt Wien irgendwie stattgefunden hat und auch sein gutes Zeugnis erstellt hat, die Politik dann wurde auch so irgendwie mutig, weil Politik möchte so gewählt werden und sie kommen und sie gehen und Stadtverwaltung bleibt und die Stadtverwaltung muss stark werden.
Also Sie haben es alle gehört, in 3 Jahren werden wir Frau Asadi und Frau Riedel zu einem Glas Sekt einladen, wenn wir dann Menschenrechtsstadt München sind. Damit beende ich die Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Gästen bedanken. Ich möchte mich ebenso bei Herrn Professor Nerdinger und dem NS-Doku-Zentrum bedanken und vor allem aber möchte ich mich bei den vielen Engagierten hier in München für die Menschenrechte bedanken.
Und ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Sie hörten eine Podiumsdiskussion, die bei der zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte am 4. Dezember im NS-Dokumentationszentrum stattfand. Sowohl den ersten Teil, die Vorträge von Helga Riedel, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, und Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien, sowie die bis eben gehörte Diskussion, können Sie auf unserer Webseite nachhören unter lora924.de. Schönen Abend noch und auf Wiederhören.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt von der Eberhard Schulz Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.